Breitbandbesprechung.
Die Kollegen der Deutschlandfunk Kulturmusiksendung Tonart, die hatten gestern ein kleines Problem. Eigentlich sollte ein Musiker zum Interview in die Live-Sendung vorbeikommen, aber er kam einfach nicht und kam nicht und kam nicht und alle werden nervös. Und was passiert ist, ist, der Musiker hat nicht den Termin verpennt oder er hat auch nicht sein Auto irgendwie stehen gelassen, sondern er kam mit dem Verkehr nicht zurecht, weil in Berlin-Mitte einfach eine Zeit lang gar nichts mehr ging.
Ja, zum Beispiel am Potsdamer Platz, da war alles dicht wegen einer Demo der Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion. Und so war es nicht nur in Berlin gestern, stellenweise, sondern auch in London, in Paris oder auch in Amsterdam. Jede Menge protestierende Menschen auf den Straßen, Spruchbände gegen die Klimapolitik und ja, verstopfte Straßen.
Also auf den Straßen war einiges los, aber wir fragen uns hier bei Breitband, wie sah es denn eigentlich im Internet aus? Weil viel mehr als diese üblichen Demo-Fotos, als Videos und als Hashtags hat man da nicht gesehen. Und für so richtig subversive Aktionen hat zum Beispiel Extinction Rebellion das Netz scheinbar noch nicht so richtig entdeckt.
Ja, deshalb haben wir uns gefragt, warum ist das denn so? Also ist das Digitale vielleicht nicht der richtige Ort für Klimaproteste?
Oder sind die Demonstrierenden vielleicht einfach nicht so richtig netzaffin, kommen vielleicht aus einer anderen Generation, mögen andere Dinge?
Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns gleich. Aber erstmal gibt uns Matthias Finger einen kleinen Überblick über die Geschichte des digitalen Protests.
Als effektivste Waffe im Netz gilt die Distributed Denial of Service-Attacke. Erstmals rudimentär eingesetzt, wird sie 1994 in Großbritannien gegen das Verbot von Techno-Veranstaltungen im Freien.
Ein Rave ist nach der neuen Verordnung eine Versammlung von mehr als 10 Leuten, die elektronisch verstärkte Musik hören. Diese ist charakterisiert durch eine Aneinanderreihung sich wiederholender Beats.
Berichtet die BBC. Eine Bombardierung mit unzähligen E-Mails legt Webseiten der Regierung eine Woche lang lahm. Für 10 Minuten ist der Internetauftritt der Lufthansa nicht zu erreichen. Bei einer der ersten Online-Demos in Deutschland 2001.
Der Protest richtet sich dagegen, dass die Lufthansa abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland ausfliegt,
meldet die Tagesschau. 2 Jahre später formiert sich das Hacker-Kollektiv Anonymous und greift Netzwerke von Kreditkartenfirmen, Scientology und dem Ku Klux Klan an.
Anonymous ist eine wechselhafte, fließende Kreatur. Wir wünschen keinen Krieg. Und wir wollen kein Chaos.
Mittlerweile sitzen die meisten Hacker im Knast. Für die Occupy-Bewegung und den arabischen Frühling wird das Internet schließlich zum Mittel der Selbstermächtigung. Die digitalen Proteste in den sozialen Medien tragen die Bilder der Massendemos in die Welt, erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung.
Vor allem die symbiotische Vernetzung traditioneller und neuer Medien war für die Umbrüche entscheidend. Das Zusammenspiel von TV, Internet und Mobiltelefon veränderte die politische Kommunikation grundlegend und machte somit die Umstürze erst möglich.
Und nutzt Extinction Rebellion das Internet auch als Waffe? Nicht direkt, räumt Christine Mugra vom Presseteam ein.
Ich glaube, in unserer Bewegung ist es tatsächlich auch wichtig, dass sie zugänglich ist für alle Menschen, also eben auch für ältere Leute, die sich nicht so gut mit dem Internet auskennen. Deswegen bieten wir immer auch andere Optionen an.
Dabei könnten die Aktivisten doch bei Fluglinien die Datensätze von Vielfliegern klauen und veröffentlichen, Produktionsanlagen der Ölindustrie übers Netz stilllegen, Webseiten der Autobauer verunstalten und die E-Mail-Konten von Bundestagsabgeordneten kapern, damit sie endlich was für den Klimaschutz tun. Der russische Geheimdienst kann das doch auch.
Es ist, glaube ich, nicht direkt unser Weg. Eins unserer Mottos ist auch No Blaming, No Shaming. Also wir versuchen ja eher einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen.
Wenn schon nicht in Europa, dann zeigt sich die Zukunft des digitalen Protests wenigstens in Hongkong. Mit Apps wie Bridgefy und AirDrop schicken sich Passagiere in der U-Bahn digitale Flyer direkt aufs Handy. ARD-Korrespondent Steffen Wurzel.
Zahlreiche Bloggerinnen und Blogger, aber auch Hongkonger Nachrichtenportale streamen seit Beginn der Proteste Anfang Juni fast täglich und stundenlang live von den Demos und Protestaktionen. Sogar die Straßenschlachten zwischen radikalen Protestierern und der Polizei lassen sich so live und unzensiert mitverfolgen.
Spontan schließen sich so Demonstranten den Aktionen an. Vielleicht gibt es in Deutschland wieder eine Sehnsucht nach handfesten Protest auf der Straße, den alle spüren. Einige Demonstranten sollen sogar enttäuscht sein, wenn sie von der Polizei nicht festgenommen werden.
Matthias Finger mit einem kleinen Überblick über die Geschichte des digitalen Protests und ein paar Ideen für wie man diesen digitalen Protest vielleicht organisieren könnte. Aber klar, wenn er jetzt diese Geschichte nochmal in ein paar Jahren updaten würde, dann würden ja diese aktuellen Klimaproteste zumindest bislang eben keine große Rolle im Netz spielen. Also klar, natürlich Umweltaktivisten wie zum Beispiel Extinction Rebellion, die legen europäische Innenstädte lahm, aber machen eben im Digitalen nicht viel Subversives.
Also klar, es wird sich übers Netz mobilisiert, aber eben Aktionen wie damals bei der Occupy-Bewegung, als Anonymous zum Beispiel die Website der Stadt Frankfurt am Main lahmgelegt hat, weil die Demos verboten hat, das gibt es nicht so richtig. Und man sieht auch keine speziellen Apps und Tools, zumindest hier in Deutschland, eben wie sie zum Beispiel die Demonstrierenden in Hongkong jetzt benutzen.
Ja, und warum das so ist und wie genau sich digitaler Protest und analoger Protest auf der Straße vielleicht auch in ihrem Ziel unterscheiden, das haben wir vor der Sendung mit Gina Schad besprochen. Sie ist Doktorandin und erforscht das Verhältnis zwischen analogem und digitalem Widerstand.
Und wir haben sie als erstes gefragt, ob sich das denn klar trennen lässt, also für welche Zwecke man die eine Protestform benutzt und für welche die andere.
Also ich würde sagen, es geht immer um die Zielstellung, was mit der einzelnen Aktion wirklich gemacht werden soll, was das Ziel ist. Also ich habe 20 Experteninterviews zu dem Thema geführt und meine Interviewpartner haben gesagt, ja, dass analoger und digitaler ziviler Widerstand einander bedingen und dass man es eigentlich heute nicht mehr wirklich ausschließen kann. Das heißt, digitale Praktiken oder Aktionen lassen sich von analogen inspirieren und eben auch umgekehrt. Aber das eine ist fast nicht mehr ohne das andere zu denken.
Kann man sagen, die eine Protestform ist für die eine Sache besonders gut, die andere ist total gut für einen anderen Bereich?
Also digitale Praktiken wie zum Beispiel Hackerangriffe funktionieren ja auch für sich stehend. Aber auch diese sind am Ende darauf angewiesen, dass sie von den klassischen Medien aufgegriffen werden. Wenn wir zum Beispiel mal Fridays for Future nehmen, die funktionieren, werden ja als sehr analoger Protest wahrgenommen, funktionieren aber auch digital. Das bedeutet, um sich zu informieren, zu mobilisieren oder zu organisieren, werden ja die digitalen Medien auch verwendet.
Also genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Inwiefern funktionieren sie denn digital? Also wie gesagt, weil ich nehme wirklich wahr, dass sich Menschen auf der Straße versammeln, Blockaden errichten, zum Beispiel wie diese Woche Extinction Rebellion. Aber nehme das jetzt nicht so wahr, dass diese Menschen, die eben diese Demonstrationen führen und machen, auch im Netz protestieren, also eher wahrscheinlich das zum Organisieren benutzen.
Sie nutzen es eher zum Organisieren. Ich habe auf dem Podium einen Aktivisten von Fridays for Future beobachtet und er hat eben gesagt, ja, sie nutzen digitale Medien wie WhatsApp ganz intuitiv. Also sie nutzen das, was Jugendliche so nutzen. Mhm. Und das, was sie im Prinzip brauchen, sind die Medien und das sind Bilder, das sind Videos, die dann aber eben auch auf den Demonstrationen wieder in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Also Insta-Stories werden zum Beispiel gemacht oder Videos werden bei Facebook und Twitter veröffentlicht.
Also geht es dann dort eher darum, dort eben die Bilder zu generieren, mit denen man Druck ausüben kann? Weil gerade so in diesem Bereich, in dem zum Beispiel Occupy relativ viel gemacht hat, dass man dann wirklich auch versucht, Firmen zu hacken oder sowas. In der Richtung sieht man da jetzt bei den Klimaprotesten ja gar nichts, oder?
Ich glaube, Ihnen geht es in erster Linie um einen friedlichen Protest und darum, die Bevölkerung zu mobilisieren. Und dazu brauchen Sie auch Gesichter. Und die Medien lieben Bilder und Menschen, die Sie in den Vordergrund stellen können. Und ich denke mal, da hat die Bewegung alles, was sie braucht. Sie nutzen natürlich die digitalen Medien auch, um sich zu mobilisieren. Aber sie sind insofern nicht so sehr darauf angewiesen, um dem Ganzen Ausdruck zu verleihen. Sie wollen ja die Politik erreichen. Sie wollen einen friedlichen Protest zeigen und sie wollen die Bevölkerung mobilisieren.
Ich dachte jetzt vor dem Gespräch, war ich fast schon so auf dieser Linie, naja, eigentlich haben diese Demonstranten, diese Gruppen das Netz gar nicht so sehr verstanden und jetzt denke ich, vielleicht haben sie das
umso besser verstanden, dass es eben gar nicht darum geht, ja irgendwelche Hackeraktionen zu starten oder Seiten mit DDoS-Attacken lahmzulegen, sondern einfach, ja, wie Sie sagen, Bilder zu generieren, die Wirkung zeigen.
Ich glaube, dass die Jugendlichen schon sehr netzaffin sind. Und da gibt es mit Sicherheit auch einige dabei, die durchaus auch zu solchen digitalen Praktiken in der Lage sind. Aber das, was sie zeigen möchten, sie haben die Medien, glaube ich, sehr gut verstanden. Das ist ein friedlicher, in Anführungszeichen, analoger Protest. Aber natürlich wird das Ganze auch über digitale Medien organisiert.
Und ist es dann am Ende auch so, dass man auf die Straße muss, wenn man das Ganze breit anlegen will?
Das ist jetzt ein bisschen, liegt außerhalb von meinem Forschungsgebiet. Aber meine Einschätzung ist, dass die Bilder, die auf der Straße transportiert werden, sehr, sehr stark sind. Und die Medien lieben Gesichter und sie lieben Emotionen. Und früher war es so, da hatten wir nur die Straße. Und heute haben wir die Straße und das Netz. Oder nur das Netz, wenn es jetzt um Hackerangriffe zum Beispiel geht. Und ich denke, die Straße profitiert ganz klar auch von den digitalen Medien und von dem Netz. Letztendlich, ja, wird die Straße bleiben und sind diese Bilder und Videos, die letztendlich auch in den sozialen Netzwerken geteilt werden, immer noch nötig. Es sah vielleicht eine Weile so aus, als ob die Straßenproteste aus der Mode gekommen sind. Das glaube ich aber nicht.
Könnte man denn das so dann auch feststellen, dass dieser rein digitale Protest, dass der eher von ja sehr spezialisierten Gruppen ausgeht, die eben wirklich ausschließlich technische Mittel nutzen, Netzmittel nutzen, um ihren Protest, um ihren Widerstand auszudrücken, dass aber der zivile Widerstand weiterhin auch analog stattfindet oder eher analog stattfindet?
Meine Einschätzung ist, dass es schon Leute sind, die sich sehr im Digitalen bewegen und die auch nicht ihr Gesicht unbedingt zeigen wollen. Die Aktivisten von Fridays for Future wollen gehört werden. Und wenn die Politik nicht reagiert, dann kann es sein, dass es eben einzelne Gruppen gibt, die sich abspalten und dass der Protest radikaler wird. Und dann ist natürlich auch möglich, dass ein Kohlekraftwerk angegriffen wird oder der Flugverkehr lahmgelegt wird. Vor einigen Wochen gab es ja in England an einem Flughafen schon Versuche, mit Drohnen den Flugverkehr lahmzulegen. Und das hat nicht funktioniert. Deshalb, meine Einschätzung wäre schon, dass es auch zu solchen digitalen Praktiken kommen kann.
Sagt Gina Schad, die an der Uni Siegen über die Unterschiede zwischen digitalem und analogem Protest forscht. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.